Gesunder Schlaf macht uns leistungsfähig, das wissen wir. Aber was, wenn genau der durch Stress bei der Arbeit gestört wird? Wenn der Kopf nicht abschalten kann, obwohl der Körper müde ist? In dieser Folge sprechen wir über die enge Verbindung zwischen Schlaf, psychischer Gesundheit und dem, was tagsüber in Büros, Teams und Führungsetagen passiert. Und darüber, wie Unternehmen heute Gesundheit nicht nur fördern, sondern leben sollten.
Besser schlafen mit Bettenried, gut einschlafen und erholt aufwachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Dem Podcast von Bettenried für alle, die besser durch die Nacht kommen und tagsüber mehr Energie, Fokus und Wohlbefinden spüren möchten. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Podcasterin aus München und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In dieser Folge wird es besonders spannend für alle, die viel leisten, beruflich, privat, mental. Denn unsere Gesundheit, die macht keinen Feierabend. Und guter Schlaf beginnt nicht erst beim Zubettgehen, sondern im Laufe des Tages, am Arbeitsplatz, im Miteinander, im Umgang mit Stress. Mein heutiger Gast ist Dr. Ulrike Stefanowski, Ärztin, Expertin für Gesundheit in der Arbeitswelt und deutschlandweit unterwegs, wenn es darum geht, die psychische Widerstandskraft von Mitarbeitenden und Führungskräften zu stärken. Sie bringt Medizin, Management und Coaching auf einen Nenner und gibt uns heute wertvolle Impulse für mehr Resilienz, bessere Schlafqualität und eine Unternehmenskultur, die langfristig gesund macht. Ich sag's mal so, gesunde Mitarbeitende sind keine Kostenstelle, sie sind das wertvollste Kapital. Liebe Frau Dr. Stefanowski, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, viele tolle Dinge, die Sie tun. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, das war ja eine Menge. Und ich möchte aber direkt mit einer steilen These beginnen. Gesunde Mitarbeiter kosten Geld, Kranke ein Vermögen. Stimmen Sie mir dazu?
Oh ja. Also ich sehe ja viel in meinem Berufsalltag und gerade auch kommend aus der Medizin habe ich einige betreut in der Neurologie mit Schlaganfällen, wo man ehrlicherweise sagen muss, aber auch natürlich chronische Erkrankungen wie Burnout, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und dergleichen. Wenn Sie erstmal im chronischen Stadium sind oder auch für eine schwere Erkrankung im Akutstadium, dann wird's richtig teuer und natürlich auch richtig unangenehm, denn wir dürfen die Menschen dahinter ja nicht vergessen.
Ich habe eingangs das Wort Resilienz erwähnt, die, ich glaube, psychische Widerstandskraft. Möchten Sie uns das zum Start noch mal ein bisschen genauer erläutern? Wie wichtig ist Resilienz? Wie entsteht Resilienz?
Ja, also es ist ein bisschen ein Modewort geworden. Mhm. So vor 30 Jahren, glaube ich, hat noch keiner davon gesprochen. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen weniger gebraucht. Fakt ist, die aktuelle Datenlage sagt, ungefähr 50% an psychischer Widerstandskraft sind uns also mit in die Wiege gelegt, sprich angeboren. Und die anderen 50 können wir aber im Lauf des Lebens durchaus neu erwerben. Das heißt, ähnlich wie für die anderen Teile des Körpers auch, Training, Training, Training. Und natürlich gibt's jetzt Phasen im Leben, da brauchen wir es mehr als andere, also Krisen, Stress. Deswegen auch besonders in der Berufs- und Arbeitswelt, weil ja dort doch sehr viele Herausforderungen sind. Meistens so in der Mitte des Lebens, wo auch noch die andere Lebensplanung, sei es Kinder, sei es aber vielleicht auch, dass man Eltern pflegt. Sodass so diese Doppel-, Dreifach-, oft Vierfach-Rollen einem natürlich sehr viel Widerstandsfähigkeit abverlangen. Und da sage ich immer, wir sollten die Resilienz in jedem Fall auch eben trainieren. Dazu muss man erstmal wissen, was es ist. Und um es ganz kurz zu machen, weil es ja eigentlich um den Schlaf geht heute, die Resilienz, man kann sie ganz praktisch auf einen Nenner bringen. 7 Säulen sind letztendlich Verhaltensweisen und die können wir eben trainieren. Also um ein Beispiel zu machen, der Optimismus. Ja, sehen wir das Glas halb voll oder halb leer? Es bleibt immer die gleiche Menge.
Gehört da Dankbarkeit auch dazu? Ist ja auch so in Mode gekommen, Dankbarkeit zu praktizieren, auch vor dem Schlafengehen oder bevor man in die Arbeit geht?
Ja, es ist quasi dann eine Übung, die jetzt keine eigene Säule darstellt, aber sie trainiert natürlich eben den Optimismus, weil in dem Moment, wo wir dankbar sind, schauen wir ja schon optimistischer auf diese Welt. Vor allem das Thema Selbstwirksamkeit, das ja dann damit auch einhergeht, das wäre nochmal eine eigene Säule.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel in meinem Unternehmen meine Umfrage starte, was ist Resilienz, sind schon noch einige mit dabei, die mich mit großen Augen anschauen. Aber warum ist gerade am Arbeitsplatz das auch so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, eine Säule der Resilienz ist zum Beispiel auch die Netzwerkorientierung. Und gerade in der Arbeit haben wir es ja dann doch mit einigen Netzwerken zu tun, sei es mein direktes, kollegiales Umfeld, wo ich natürlich eine Riesenressource daraus ziehe, wenn wir gut miteinander umgehen, uns gegenseitig stärken oder aber eben teilweise erlebe ich genau das Gegenteil und dann verbrennen wir unheimlich viele Ressourcen. Mhm. Auch das Netzwerk außen herum natürlich, das uns ein wenig abhanden gekommen ist. Ich sag mal, die Großfamilie in der letzten Generation war natürlich ein großer Resilienzfaktor, der größtenteils weggefallen ist. Mhm. Und in der Arbeit ist es natürlich dann auch das Gefüge im Gesamtkonzern oder auch in kleineren Betrieben natürlich zur Führungsebene. Deswegen mache ich auch sehr, sehr viel Resilienztrainings für Führungskräfte. Denn die sind natürlich die Ersten, die, wenn sie eine gute Resilienz haben, dann potenziert sich das und geht dann runter bis in die unterste Kette der Führung.
Verstehe. Wie können denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer generell diese psychische Gesundheit, die Resilienz und damit eben auch die Verbindung zwischen Körper und Geist fördern? Kann man das kurz zusammenfassen?
Ja, also ganz praktisch wäre natürlich es schon wichtig, dass man einmal sich konkret damit beschäftigt und eben einen Trainer einlädt oder halt im Team-Meeting zum Beispiel dafür einfach mal, ich sag mal, im kürzesten Fall eine halbe Stunde, Stunde Impuls macht. Das geht auch online. Dann ein paar Übungen täglich, die sind zeitneutral, das muss ja in unser Leben passen. Das wäre schon viel gegeben und insbesondere tatsächlich der gesunde Schlaf ist mit ein Faktor, dass ich leistungsfähig bin und dann ist auch die Resilienz viel höher. Wir können uns alle vorstellen, wenn wir schlecht geschlafen haben, werden wir sehr viel schneller auch in den Streit geraten mit Kollegen und dann eben zum Beispiel auch das Thema Lösungsorientierung aus den Augen verlieren, das auch eine Säule der Resilienz ist.
Oder eben auch umgekehrt natürlich, dass man Stress, Probleme aus der Arbeit mit nach Hause nimmt und dann eben wieder darum nicht gut schläft. Das kennen wir, glaube ich, auch alle.
Absolut, ganz genau. Die Resilienz stärkt also auch das Gedankenmodell, das wir im Kopf haben, das da kreist und eben welche Rollen wir auch wie schnell einnehmen können. Mhm. Denn verschiedene Rollen sind ja erstmal gar nicht schlecht. Das ist im Gegenteil, die können uns sehr vital und agil halten.
Was ist gemeint, wenn man betriebliches Gesundheitsmanagement gleichsetzt mit strategischem Management, mit strategischen Managementaufgaben?
Ja, das Gesundheitsmanagement per se ist eine strategische Aufgabe. Mhm. Viele verwechseln es mit betrieblicher Gesundheitsförderung. Mhm. Das wären die reinen Maßnahmen, also dass wir einen Gesundheitstag machen oder dass wir ein Training veranstalten. Das wäre eine Maßnahme, eine BGF. Eine BGM ist Management und damit immer Strategie. Und das würde bedeuten, dass man sich eben erstmal fragt, wo genau drückt denn der Schuh? Und dann setzen wir eben auch hier an und machen nicht Gießkanne im Prinzip. One size fits all. Sondern eben das, was gerade oben auf der Agenda auch steht. Und dann ist es auch kostengünstig. Das heißt, ich müsste natürlich zuallererst mal gucken, was brauchen meine Mitarbeitenden, in welcher Lebensphase stecken sie, was sind denn die aktuellen Herausforderungen und Krisen, sind die Führungskräfte denn geschult? Weil wenn wir natürlich hier nicht ansetzen, dann kann es sein, dass wir auch viel Geld verbrennen.
Ja, da würde ich auch gerne noch mal näher drauf eingehen. Sie hatten es am Anfang schon erwähnt, also dass vor allem die Resilienz bei Führungskräften so wichtig ist. Eigentlich natürlich für uns alle. Möchten Sie uns das noch mal ein bisschen weiter ausführen? Also, dass man wirklich da oben anfängt, dass wir uns das noch mal bewusst machen auch.
Ja, eine Führungskraft hat ja immer auch eine Vorbildfunktion. Und ich sag mal so, das ist wie im echten Leben auch. Man braucht seine Kinder ja gar nicht erziehen. Sie machen einem eh alles nach. So ist es bei der Führungskraft auch manchmal, ja. Wenn diejenige erzählt, jetzt gehen sie aber nach Hause, es ist längst Feierabend, selber aber da noch 3 Überstunden dranhängt, dann ist da ein Mismatch in unserem Kopf. Und das führt dazu, dass wir sagen, eigentlich findet derjenige es sicher toll, wenn ich auch noch bleibe. Und er signalisiert es ja auch durch sein Verhalten. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass sich das die Führungskräfte erstmal genau durchdenken. Auch das Thema psychologische Sicherheit kennenlernen, das ein wichtiger Faktor ist. Wie entsteht Vertrauen? Wie kann ich Vertrauen fördern? Denn in einer vertrauensfördernden Unternehmenskultur und Arbeitskultur werden die Mitarbeitenden die Extrameile dann, wenn es nötig ist, auch gehen. Aber halt nicht in 100% der Arbeitszeit, wo es dazu führen kann, dass sie am Ende ausgelaugt sind.
Das kennen wir, glaube ich, alle. Der Chef bleibt am allerlängsten oder die Chefin. Und wenn man selbst früher geht, weil man alles geschafft hat, hat man eigentlich ein schlechtes Gewissen teilweise. Ist natürlich völlig unnötig, aber ich glaube, das kennen wir und fühlen wir alle.
Sehen Sie? Und dieses Gewissen, das können wir abschaffen.
Okay, bevor wir uns jetzt noch genauer mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement beschäftigen, würde ich natürlich gerne von Ihnen wissen, Stichwort Resilienz, guter Schlaf, wie kann ich denn meinen guten Schlaf in diesem ganzen Alltag, in diesem ganzen Trubel fördern? Also dass auch, wenn ich einen stressigen Alltag habe, wenn die Resilienz nicht ganz so ausgeprägt ist, dass ich eine gute Nacht habe, die ja wichtig ist, wahrscheinlich auch für die psychische Gesundheit.
Absolut. Also da sprechen wir vom Thema Regeneration und auch Regenerationsfähigkeit. Und auch die kann man ein Stück weit trainieren. Da gibt es ein paar ganz, ganz wichtige Dinge, die zu beachten sind. Denn viele im Arbeitsprozess schneiden, gerade wenn sie Zeitprobleme haben, dann gerne mal diese Zeit ab. Und da rate ich ganz stark davon ab. Also man kann das mal kurzfristig machen. Das ist dann gar kein Thema. Aber sowas wie schlaffördernde Substanzen einzunehmen oder zum Beispiel zu meinen, ja, der Alkohol, der bringt mich dann schon in den guten Schlaf. Genau das Gegenteil ist leider der Fall. Denn der Schlaf ist ja etwas, wo man wirklich sagen muss, es ist das Einzige, was wirklich komplett kostenfrei jeden Tag kommt. Und wenn wir Alkohol oder sonstige schlaffördernde Substanzen nehmen, dann kommen wir nicht in die richtige Schlaftiefe und wir stoppen sogar die Regeneration. Denn im Schlaf muss man sagen, dass jede einzelne Zelle regeneriert, wieder ihre Speicher auffüllt, um dann eben gerade einen Arbeitsalltag zu schaffen und mit einer ganz hohen Resilienz und Widerstandsfähigkeit sämtliche Krisen auch durchlaufen kann. Deswegen mein großer Tipp, vielleicht nach dem Pareto-Prinzip vorgehen, das überhaupt im Leben sehr hilfreich ist. Zu 80% sollte man also die gleichen Schlafzeiten haben, eine gute Routine, zum Beispiel abends noch einen kalten Guss über die Füße, das wirkt sehr schlaffördernd, oder eben ein kleiner Spaziergang draußen. Auf jeden Fall keine Aufreger, ja, und ich spreche nicht nur vom Blaulicht, also vom blauen Licht, vom Computer, sondern auch tatsächlich eben vom Stress und dann wieder den Gedanken, die in der Arbeit sind, sondern auch da ganz bewusst gute Gedanken machen und schon haben wir die Resilienz auch mit in den Schlafalltag gebracht.
Da hätte ich auch noch zwei Fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass man das gar nicht so vermutet, wenn Sie jetzt in ein Unternehmen kommen. Ist dann dort, obwohl es ja außerhalb der Arbeit stattfindet, Schlaf ein großes Thema?
Manche haben es aufgegriffen und das wird jetzt tatsächlich immer mehr, dass das angefragt wird, dass man eben mal einen Impuls zur Regenerationsfähigkeit macht und da das Thema Schlaf mit drinnen hat. Denn man kann tatsächlich auch ein paar entdecken, immer in der Gruppe, die das dann natürlich für sich entscheiden, ob sie da nochmal in eine Diagnostik einsteigen. Solche Dinge wie Zähneknirschen zum Beispiel, mittlerweile 80% sind betroffen. Und die haben natürlich damit zu tun, was wir nachts da so verarbeiten. Und das heißt, es wäre extrem wichtig, sich diesem Thema zu widmen und das braucht auch nicht viel Zeit und das schweißt auch wieder zusammen und bringt ein Team dann auf eine ganz viel höhere Ebene.
Vielleicht ist es eben auch das Bewusstsein, ich habe es ja eingangs auch erwähnt, dass eben guter Schlaf nicht nur erst in der Nacht beginnt, sondern ja schon mit dem Aufstehen im Laufe des Tages. Was passiert? Wie viel Stress habe ich? Wahrscheinlich ist es eben dieser ganze Zusammenschluss von auch Stress und psychische Widerstandskraft am Tag dann wahrscheinlich.
So ist es. Also Körper und Geist lassen sich ja nicht trennen. Das meinen zwar manche, aber das funktioniert nicht. Mhm. Und wir können gerade über den Tag wahnsinnig viel für eine gute Nacht machen. Das ist absolut richtig. Also angefangen von ein paar Sonnenstrahlen oder zumindest draußen sein, das dann eben bewirkt, dass die zirkadiane Rhythmik wieder in Schwung gebracht wird. Also und dann brauchen wir nämlich auch nichts einnehmen dafür, weil der Körper hat eine körpereigene Hausapotheke immer mit dabei und ich finde, wir sollten diese öffnen und die Leute dafür auch viel präsenter machen, dass sie dann regenerationsfähig sind und entsprechend resilient durchs Leben gehen.
Klar, weil ohne Regeneration in der Nacht, da sind wir ja natürlich auch nicht leistungsfähig und das sollte ja auch genau das sein, was die Führungskräfte interessiert. Da schließt sich dann wieder der
Kreis. So ist es. Ja.
Gut. Die Unternehmenskultur haben Sie auch gerade noch angesprochen. Welche Rolle spielt die?
Eine sehr, sehr große. Denn es ist ganz wichtig, dass wir zumindest zu 80%, es kann immer mal Streit und Konflikte geben, ne, da sind wir uns einig, wir sind Menschen und keine Maschinen. Und es ist mir auch wichtig zu betonen, dass es okay ist, wenn wir ein bisschen unserer Zeit uns auch mit Reibung beschäftigen im Team. Ja, dadurch entstehen auch oft neue Impulse, die sind sicher nicht verkehrt. Da gehen wir dann ins Thema Fehlermanagement, das sehr, sehr positiv laufen kann rein. Aber als allererstes mal brauchen wir eben eine Kultur, in der wir offen miteinander reden können und diese Konflikte ansprechen. Und das kann man sehr förderlich gestalten. Und dann, wie gesagt, entsteht auch so ein Impuls im gesamten Team und man merkt so richtig, wie Kräfte freigesetzt werden.
Ich meine, man muss sich das immer wieder auch bewusst machen, wie viel Zeit man in der Arbeit oder mit seiner Arbeit verbringt, wenn man jetzt nicht selbstständig ist, mit den Menschen dort. Wahrscheinlich mehr Zeit als teilweise mit dem Partner. Deswegen, ich sehe das ja absolut, dass das sehr wichtig ist. Deswegen würde mich auch interessieren, ist die Nachfrage bei Unternehmen, was betriebliches Gesundheitsmanagement angeht, gestiegen? Ist sie gleich geblieben? Ist sie da überhaupt?
Also es kann immer mehr sein, natürlich darf es ein bisschen mehr sein in Bayern, gell? Aber ich muss schon sagen, viele machen es nach wie vor nicht als strategische Managementaufgabe, sondern sie versuchen das zu delegieren irgendwo in die Personalabteilung und dann werden eben ein paar Maßnahmen gemacht und dann heißt es, okay, haben wir jetzt auch abgehakt. Mhm. Dann haben wir die Führungskultur nicht mitgenommen. Und das wäre jetzt mein Anliegen, dass wir hier ein bisschen weniger, kostet nämlich auch viel Geld, und dafür lieber das Ganze strategisch angehen. Außerdem wird ganz oft parallel dann dennoch irgendwie Team-Meetings und dergleichen gemacht, die ja auch sehr teuer sind, oder Team-Events. Und das könnte man einfach wunderbar verbinden. Mhm. Und schon hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es wäre dann zeitneutral und man sollte die Gesundheit überall mit einbinden. Denn gerade für ein Team-Event eignet es sich extrem, dieses Thema mit aufzunehmen. Fehlermanagement, Kommunikation, gesunde Führung.
Verstehe. Nochmal für die Unternehmen, modernes, betriebliches Gesundheitsmanagement, wie setzt sich das zusammen?
Rein fachlich gesehen hat es drei Parallelstufen. Das eine ist die Arbeitssicherheit, die ist natürlich ein Muss, da gibt es Paragraphen und Gesetze. Die zweite Stufe ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, da geht es auch um Paragraphen vom Arbeitsschutzgesetz, wo es darum geht, für langzeiterkrankte Mitarbeitende eine neue Lösung zu finden. Und erst der dritte Teil ist dann tatsächlich die BGF, also die betriebliche Gesundheitsförderung, wo wir dann eben Teamtreffens haben und dergleichen. Und das bringen eben viele durcheinander, dass das Management ganz oben ansetzt und alle drei Säulen wirklich beinhaltet und dann auch in die Umsetzung bringt.
Und inwiefern wirken sich dann die Verhältnisse am Arbeitsplatz und im Team direkt auf die Gesundheit aus? Da haben wir auch schon angeschnitten. Aber auch um das wirklich nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig diese gut funktionierenden Strukturen dann auch sind.
Also da darf man nicht vergessen, es gibt zwei Begriffe, Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Und die dürfen nicht parallel gedacht werden und auch umgesetzt werden. Denn es bringt natürlich nichts, ein Resilienztraining zum Beispiel zu machen und dann gleichzeitig das im Alltag nicht leben zu dürfen. Mhm. Oder nehmen wir es mal ein bisschen plakativer auf Körperebene. Wir machen ein Training zum Thema Ergonomie und gleichzeitig stellen wir null ergonomische Büromöbel zur Verfügung. Ja, dann haben wir auf der einen Seite Verhalten trainiert, auf der anderen Seite die Verhältnisse außer Acht gelassen. Ich sehe es aber auch oft andersrum. Es gibt ganz tolle Verhältnisse, aber das Verhalten wird überhaupt nicht angepasst. Daten belegen, dass 80% der höhenverstellbare Schreibtische bleiben auf einer Höhe. Da könnte ich es auch günstiger machen. Ne? Mhm. Da brauche ich den dann nicht.
Wenn wir das Angebot dann annehmen, wie können wir garantieren, dass das dann nachhaltig bleibt? Wir kennen das alle, man macht eine Ausbildung oder man geht, testet mal einen neuen Sportkurs oder nimmt sich auch Vorsätze, ist ja auch so ein Thema, man nimmt sich Dinge vor, seine Gesundheit betreffend, aber dann bleibt man irgendwie nicht dran. Also wenn Sie jetzt im Unternehmen waren, wie kann man denn sicherstellen, dass die Maßnahmen auch nachhaltig sind?
Ja, da gestalte ich eben immer wirklich einen strategisch nachhaltigen Plan. Das heißt, wir machen wirklich für 3 Jahre in aller Regel einen Plan, den wir dann fortschreiben. Natürlich wird er immer wieder geprüft. Und da sind kleine Impulse, neudeutsch die Nuggets, dass man halt wirklich so Gold-Nuggets eigentlich einbaut und wirklich ganz, ganz niederschwellig auch ein Fachbegriff, dass die Leute überhaupt mal starten. Dann merken sie, wie gut es eingeht für Privatpersonen habe ich da natürlich noch den Tipp, dass man an der Umsetzung dranbleiben kann. Da gibt es auch ein paar Strategien, dass man sich zum Beispiel einen Privatbuddy mitnimmt, geht in der Arbeit auch, ne? Ein Kollege, der einen erinnert, der mitmacht. Und schon wird es einfacher, weil man nicht mehr alleine unterwegs ist.
Und können Sie dann die Ergebnisse oder auch die Motivation testen oder messen?
Ja, ein Stück weit kann man natürlich verschiedene Methoden da einführen, dass man über Fragebögen, die man ja sowieso, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung ist vorgeschrieben, § 5 Arbeitsschutzgesetz, da hat man dann Ergebnisse, das sollte man ja sowieso regelmäßig machen. Das heißt, hier hat man es dann schwarz auf weiß, dass man sieht, in welchem Bereich ist welche Veränderung gewesen. Und auf der persönlichen Ebene haben wir so Wohlfühlskalen und Fragebogen und die sind aber auch manche relativ schnell zu erheben. Da braucht man nicht immer gleich einen Riesenfragebogen ausfüllen.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Einblick bekommen. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, ob Sie eben, was ich auch schon angesprochen hatte, für uns alle Tipps haben, wenn wir die Arbeit mit nach Hause nehmen.
Also eine ganz konkrete Coaching-Frage wäre natürlich, warum betrifft es mich denn überhaupt so sehr? Denn es gibt ja Kommentare, die prallen an einem tatsächlich ab und man hat damit gar kein Thema und andere, die es eben nicht tun. Und das liegt ja immer in einem selbst. Okay. Es ist ja nicht so, dass der Chef einen tatsächlich ernsthaft ärgern wollte. Da greift dieser Satz, Menschen tun niemals etwas gegen andere, sondern immer nur für sich. Und der ist schon mal sehr entlastend, wenn man so im Streit ist, dass man mal überlegt, aha, also einmal kurz in die Perspektive des anderen Übergehens ist auch sehr, 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 sehr gut. Da gibt es diesen schönen Spruch von den Eskimos, ne, die sagen immer, urteile nicht über den anderen, bevor du nicht eine Meile in seinen Mokassins gelaufen bist. Den kann man sich mitnehmen, wenn man so im Streit ist und sich fragt, warum hat der andere wieder mich gedisst? Ja, also das heißt, es ist ja gar nicht der andere, der das macht, sondern es bin ich, die sich da schlecht fühlt. Und der zweite Punkt ist, machen wir niemals andere für unsere Gefühle verantwortlich. Wir sind selbstverantwortlich. Und da wäre dann so eine ganz konkrete Geschichte zu sagen, wenn es mir jetzt gerade nicht so richtig geht und ich spüre das, ist ja toll, das ist ja Körperintelligenz, dann nutzen wir doch mal die körpereigene Hausapotheke, nehmen uns wenig Zeit, aber die nehmen wir uns und entweder, wenn wir uns nicht körperlich betätigen können, was Optimum wäre, dann über die Atmung, ja, 5 Minuten tief atmen, ein klassischer Neurohack von mir, Musik hören für die, die das können, dann gehen unsere Gedanken sofort in diese andere Richtung. Also es können fast alle auf dem Arbeitsweg Musik hören. Und top wäre natürlich, dass wir diese 5 Minuten uns die Beine vertreten. Und ich kann mir sicher sein, wenn wir das noch draußen tun, ja, und den Blick mal in die Ferne streifen lassen, dann haben wir ein bisschen Selbstfürsorge betrieben, denn die ist extrem wichtig in unserem Leben.
Sehr schön. Das ist ein tolles Schlusswort. Dann ein großes Dankeschön erstmal an der Stelle, Frau Dr. Ulrike Stefanowski. Tolle Einblicke. Ja, und dann, wir bleiben alle dran und dann hoffentlich gibt's mehr Unternehmen, die auf betriebliches Gesundheitsmanagement zurückgreifen, auch in Zukunft. Und alle Infos zu Ihnen und wie wir Sie auch erreichen können, verlinken wir da natürlich in den Shownotes. Vielen, vielen Dank. Haben wir heute auf jeden Fall wieder gelernt, wie wichtig das auch ist.
Besser schlafen. Das war der Podcast-Experten-Talk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.